In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Obdachlosigkeit und Armut. Wir geben euch einen Einblick, wie es wirklich abläuft und wollen dieses Tabuthema damit etwas brechen. Das geht uns nämlich alle etwas an, denn auch uns hat diese Folge leicht zu schaffen gemacht. Es war uns aber wichtig, darüber aufzuklären, in dieser Branche Arbeitende zu befragen und auch mit Betroffenen zu sprechen. All das hört ihr in dieser Folge. Let's go!
Wir befinden uns jetzt gerade hier im Fasal in Spießen-Elversberg. Hier wird gerade ganz fleißig gekocht und wir sitzen hier mit einem der Organisatoren. Thorsten, für wen kocht ihr denn hier heute?
Wir kochen für Ingos kleine Kältehilfe, einer gemeinnützigen Verein oder einem gemeinnützigen Verein aus Saarbrücken. Der Verein heißt Hand in Hand und die machen in den Wintermonaten von Oktober bis März, April, jeden Abend für Obdachlose und Bedürftigen eine warme Mahlzeit. Wir kochen heute Abend für diesen Verein.
Alles klar. Wie oft macht ihr denn das so ungefähr?
Das ist unterschiedlich. Wir versuchen es mindestens einmal im Jahr zu machen. Ab und zu vielleicht auch mal zweimal. Das kommt immer darauf an, wie wir Zeit haben und auch wie wir das Geld haben, weil wir spenden ja das Essen.
Und wie seid ihr darauf gekommen, jetzt genau für Ingos Kältehilfe oder vielleicht auch generell für Obdachlose zu kochen? Wie ist diese Idee entstanden?
Wir waren vor einigen Jahren, hat ein Freund von uns, der da auch mitkocht, der heute Abend nicht da ist, hat uns auf die Idee gebracht. Der hat die im Internet gesehen und hat gedacht, das wäre doch eine Idee, da mal was zu machen. Und da haben wir dann das erste Mal gekocht, das war noch vor Corona. Da war der Verein noch nicht mit einem Lokal ausgestattet, in dem sie das Ganze auch ausgeben konnten, sondern die haben das vor der Europagalerie abends nach Ladenschluss der Europagalerie auf der Straße ausgegeben und hatten da die Möglichkeit, da gibt es eine Spielothek oder eine Spielhölle mit einem Glasdach. Wenn es geregnet hat, durften sie auch unter dem Glasdach ihre Sachen aufbauen und dort ausgeben. Anders wurde das Ganze im Prinzip auf der Straße an die Bedürftigen ausgegeben, die das auch vor Ort dann verzehrt haben. Beim ersten Mal waren wir auch mit, haben es vor Ort dann auch ausgegeben. Das war schon eine sehr zum Teil erschreckende, aber auch schöne Erfahrung, weil man dabei mitbekommen hat, was man was Gutes tut.
Das klingt ja alles sehr spannend. Jetzt auch mal ein bisschen privat. Für wen kocht ihr denn sonst so?
Das ist schwierig. Wir kochen natürlich für Freunde, für uns selbst. Wir treffen uns einmal im Monat normalerweise zum gemeinsamen Kochen und noch ein bisschen dumm sprechen. Und dabei wird dann auch sowas geplant. Ich persönlich koche noch jede Woche einmal beim THW. Da bin ich der Koch vom Ortsverband in Spießen-Elversberg. Daher auch ein bisschen Erfahrung, was große Mengen an Verpflegung angeht.
Das heißt, ihr kocht eher sonst so im Freundeskreis miteinander und das ist ja dann schon so eine besondere Aktion, sage ich jetzt mal. Was würdest du sagen, warum ist diese Aktion aber so unglaublich wichtig, was ihr da macht?
Ich denke, es ist erstens eine gute Unterstützung für diesen Verein. Zweitens ist es für mich persönlich ein Grund, das zu machen. Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, möchte also Bedürftigen helfen. Das ist mir dann egal, ob das jetzt jemand ist, der obdachlos ist, der nicht so viel Geld hat oder aus irgendeinem anderen Grund in eine Notlage gekommen ist und deshalb das Ganze in Anspruch nehmen will.
Wir haben jetzt gehört, dass du auch einen großen Teil der Organisation übernimmst, aber das machst du ja bestimmt nicht alleine. Wer hilft dir denn da so?
Ja, helfen tun wir uns untereinander. Also wir haben vor 14 Tagen uns getroffen, haben gekocht, für uns, haben dabei im Prinzip überlegt, was wir machen wollen und haben dann verteilt, wer was macht. Und das dann auch führt dann den Teil, das Ganze dann auch organisiert und bei besorgt.
Das heißt, eine gute Gemeinschaftsaktion, dann wollen wir von den anderen gleich auch mal noch ihre Meinung und ein bisschen was zum Organisatorischen hören. Dankeschön, Thorsten.
Bitteschön.
So, hallo, wir sprechen jetzt mit dem Christoph. Meine erste Frage an dich ist, wie viele kochen hier denn eigentlich?
Ja, aber es ist ganz unterschiedlich, wie viele Leute wir beim Kochen sind. Meistens sind wir 8 Leute schichtbedingt sind wir mal 5 oder das bringt mal jemand einen Freund mit. Also zwischen 5 und 8 Personen treffen wir uns einmal im Monat und kochen.
Wir haben jetzt eben schon vom Thorsten gehört, ihr kocht sonst eher so füreinander und miteinander, auch für Freunde wurde gesagt. Und jetzt heute kocht ihr für Menschen, die ihr eigentlich vielleicht teilweise gar nicht kennt. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an der heutigen Aktion?
Ja, entstanden sind die Mittwochsmänner eigentlich aus der kirchlichen Jugendarbeit. Da kommen fast alle, die zu unserer Gruppe gehören, her. Und historisch bedingt aus der katholischen Jugendarbeit heraus haben wir schon viele Aktionen für andere Menschen gemacht. Und wir finden die Aktion, die ein Freund von uns an uns herangetragen hat, Ingos kleine Kältehilfe, finden wir ganz, ganz toll. Und deshalb freuen wir uns, dass wir einmal im Jahr für Ingos kleine Kältehilfe kochen dürfen.
Ihr macht das ja auch schon relativ lange und da kommt ja auch einiges mal zusammen. Was ist dir denn von dieser Aktion besonders in Erinnerung geblieben?
Besonders in Erinnerung geblieben ist die erste Aktion, die wir für Ingos Kältehilfe kochen durften, haben wir auch helfen dürfen, das Essen zu verteilen. Wir waren in Saarbrücken an der Saargalerie. Und das war eine tolle Erfahrung, um mal nochmal zu sehen, wie gut es uns geht, ja, und wie viele bedürftige Menschen wir haben, für die, oder allein schon die Begrifflichkeit von dem Team von Ingo, dass das die Gäste sind. Also wir kochen nicht für Bedürftige, sondern für unsere Gäste. Und deshalb finden wir es sehr, sehr schön, dass wir einmal im Jahr für die Gäste kochen dürfen.
Ich finde, man merkt, da ist auch so eine richtig schöne Einstellung einfach gegenüber dieser Aktion. Da ist viel Leidenschaft hinten dran, höre ich jetzt so raus. Was würdest du denn sagen, können sich unsere Hörer bzw. andere vielleicht von dir, aber auch von euch in, ja, als Mittwochsmänner hier in dieser Aktion abschauen?
Also ein Dir gibt es nicht. Also es gibt keine Person an sich, die bei uns das macht und sich verantwortlich fühlt. Wir sind ein Team bei den Mittwochsmännern und jeder springt für den anderen ein und das ist eine Teamleistung oder wie wir kochen. Für uns ist es, denke ich, ein bisschen Demut zu fühlen und es ist schön, für andere Menschen da zu sein, zu kochen. Der Ingo sagt, viele Aktionen finden vor Weihnachten statt. Wenn wir alle so das Bedürfnis haben, vor Weihnachten etwas Gutes tun zu wollen, und deshalb haben wir uns auch entschieden, in diesem Jahr nicht in die Vorweihnachtszeit zu gehen, sondern ins neue Jahr, um da die Lückenfüller zu sein für die Tage, an denen es recht schwierig ist, Gruppen oder Vereine zu finden, die für die Kältehilfe kochen.
Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Vielen Dank, dass du mit uns dieses Interview geführt hast.
Ja, vielen Dank von meiner Seite auch.
Wir dürfen jetzt mit Jörg sprechen. Hallo erstmal. Meine erste Frage an dich wäre, habt ihr denn das Kochen irgendwie erlernt oder habt ihr da irgendwann einfach mit angefangen, einfach mitgemacht?
Ja, vielleicht vorab. Ich bin erst etwas später zu dieser Kochgruppe gekommen. Sie hatte schon einige Jahre existiert und es waren schon einige Freunde in diesem Kochclub. Und irgendwann kam die Frage auf, ob ich nicht auch Lust hätte, mit in der Kochgruppe mitzumachen, weil es immer gesellige Abende sind und man gemeinsam auch etwas Spaß hat und immer auch etwas neue Rezepte ausprobiert. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, warum nicht auch mal mitmachen? Und nach den ersten ein, zwei Mal habe ich gesagt, es ist eine nette Truppe und wie wir auch heute für einen guten Zweck auch kochen, habe ich gedacht, das ist eine gute Sache und bin jetzt auch dann bei der Gruppe geblieben.
Du hast jetzt gerade gesagt, du bist erst später dazugestoßen. Weißt du trotzdem circa, seit wann die Mittwochsmänner existieren? Beziehungsweise, wann bist du denn in die Gruppe dazugekommen?
Also ich bin etwa vor 2 Jahren dazugekommen. Vielleicht muss man vorab schicken, dass ich und meine Frau nach Elversberg etwa April 91 erst zugezogen sind. Da waren viele der Personen, die jetzt auch in der Kochgruppe sind, schon über viele Jahre von der Schule her zusammen und kannten sich untereinander, sodass wir zunächst neu nach Elversberg kamen, dort dann im Arbeitskreis Eine Welt so die erste Anlaufstätte hatten, wo einige der Leute, die auch heute Abend kochen, auch schon dabei waren. Und so hat sich über die Jahre dann auch eine Bekanntschaft und Freundschaft entwickelt. Und ja, dadurch bin ich dann letztendlich auch in diesen Kreis danach auch reingekommen und wir machen immer noch auch verschiedene andere gemeinsame Treffen, gemeinsame Fahrten und treffen uns auch untereinander. Und ja, beim Kochen ist das gesellige Beisammensein eine schöne Sache und eben halt auch, ja, mal auch neue Techniken lernen. Ich selber habe mit Kochen eher weniger, sagen wir mal, Erfahrung gehabt, aber es gibt schon einige, die halt, ja, ich sag mal, semi-professionell unterwegs sind und da kann man sich schon den einen oder anderen Tipp dann auch mal für zu Hause mit abgucken.
Das klingt doch schön. Ihr kocht ja immer für eine Masse an Menschen. Mit wie vielen Menschen rechnet ihr denn heute quasi so?
Gut, heute kochen wir für Ingos Wärmestube in Saarbrücken. Da rechnen wir ungefähr mit 80 Personen. Aber wir haben halt auch Leute dabei, die auch schon in anderen Größenordnungen gekocht haben, die also die notwendige auch Erfahrung haben, wie viel Materialien oder ja, Kartoffeln, Rotkraut oder Fleisch man etwa braucht für etwa diese Personenkreise, weil ansonsten wäre es halt schon etwas schwieriger. Aber wie gesagt, die Mischung macht's. Wir haben Leute, die relativ wenig Erfahrung haben. Manche sind schon relativ weit in ihren, ich nenne es jetzt Kochkünsten, sodass es da auch immer eine bunte Mischung gibt und jeder hilft und packt an, wo es halt gerade fehlt.
Ja, dieses Wissen vielleicht, ich tue was Gutes, aber irgendwie auch vielleicht zu wissen, für welche Aktion das jetzt ist und dass es eben so viele Menschen gibt, die darauf angewiesen sind. Was macht das denn mit einem? Also auf der einen Seite vielleicht dieses schöne Gefühl zu wissen, ich helfe gerade jemandem, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, es gibt so viele Menschen, die meine Hilfe benötigen.
Ich denke, man muss sich irgendwo ein bisschen frei davon machen, dass man allen Menschen irgendwo helfen kann. Mhm. Und für uns ist eben halt auch das gewisse Persönliche eine entsprechende Rolle, dass wir wissen, okay, wir haben kochen jetzt auch nicht zum ersten Mal für Ingos Wärmestube, wir haben das schon mehrfach halt gemacht und haben da auch eine sehr gute Resonanz bekommen. Und wenn man dann ja für so eine Gruppe von 80, 90 Leuten sagen kann, wir können euch mal auch ein schönes Essen zubereiten und alle werden satt, dann hat man da auch ein gutes Gefühl. Und es ist eben nicht diese Anonymität, wie es vielleicht bei einer Spende oder bei sonstigen Sachen ist, sondern man hat einen konkreten Anlaufpunkt. Und das motiviert schon etwas anders, als wenn man jetzt, ja, ich sag mal, irgendwie anonym unterwegs wäre.
Jetzt haben wir eben schon von Christoph erfahren, man könnte auf jeden Fall etwas unterstützen, sich eine Scheibe abschneiden. Jetzt fragt sich natürlich, wie kann ich denn helfen?
Ja, gut, das ist natürlich immer so eine Frage, wie kann ich helfen? Ich sag mal, wir sind auch keine jetzt Organisation, die jetzt irgendwie Spenden sammelt, sondern wir bezahlen quasi, wenn wir uns mittwochs treffen, unser Essen und das, was dann an Einzahlungen übrig bleibt, das wird so ein bisschen gesammelt. Und dann entscheiden wir auch spontan, wenn nochmal irgendwo Engpass ist oder wir auch teilweise angefragt werden von der Ingos Wärmestube zum Beispiel, dann sagen wir, okay, wann hätten wir Zeit? Dann wird geguckt, wann genug Leute da sind, weil es ist schon ein Aufwand, weil es ja nicht nur das Kochen ist, sondern Besorgen der Zutaten, das Zubereiten, das Hinfahren, auch die Reinigung der Küche nachher. Mhm. Da kommt schon auch im Umfeld einige Arbeiten dazu, wo man schon eine gewisse Anzahl an Leute einfach halt braucht, damit es jetzt nicht unbedingt in Stress ausartet. Und ja, wie kann man helfen? Gelegentlich vielleicht auch mal mitmachen, wenn man möchte. Oder ja, ich sag mal, Spenden ist jetzt vielleicht auch nicht so unsere Sache, weil wir im Prinzip das ja aus Eigeninitiative halt machen, also jetzt nicht unbedingt eine Organisation so sind. Aber wenn man sich da irgendwie beteiligen will und sagt, nee, ich würde da mal gerne etwas unterstützen, dann gibt es hier sicherlich Möglichkeiten, sich bei uns mal zu melden und zu sagen, ja, ich würde mich bei der nächsten Aktion dann einfach mal mit beteiligen. Das geht bestimmt.
Unserem Podcast hören sich jetzt ja die verschiedensten Leute an, auch teilweise ja in unserem Alter auch viel. Es ist ja eine Organisation von der Schule, sage ich jetzt mal. Gibt es irgendwas, was du vielleicht auch in Bezug auf diese freiwilligen Arbeit, auf dieses Helfen von bedürftigen Menschen ja vielleicht noch mitteilen möchtest abschließend?
Also wichtig ist mir, auch vielleicht gerade an die jüngere Generation, es sollte kein Muss sein. Also man sollte jetzt nicht unbedingt das Gefühl haben, ich muss jetzt in der und der Art und Weise was machen, weil überall dort, wo Zwang mit im Spiel ist, entsteht auch immer eine Gegenwehr oder eine Gegenposition. Und das ist eigentlich nicht im Sinne, sondern man sollte wirklich, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, sollte man mitmachen, aber man sollte auch nicht unbedingt andere nötigen oder Druck ausüben, zu sagen, du musst das machen, sonst bist du vielleicht nicht mehr in unserem Kreis. Ich finde, dass die Freiwilligkeit, und das sehe ich auch in vielen anderen Bereichen, eigentlich eine wichtige Voraussetzung ist, weil dort, wo Leute freiwillig sind, sind sie ganz anders motiviert und haben Spaß zusammen. Und jeder sollte da auch für sich die Möglichkeit haben, das frei für sich einfach zu entscheiden, wo er sich einbringen will oder eben halt auch nicht. Also Zwang finde ich da immer ein schlechtes Argument.
Das können wir so nur unterschreiben. Vielen Dank für dein Interview.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
So, wir befinden uns jetzt hier gerade in der Küche. Hier wird schon fleißig gekocht. Thorsten, was kocht ihr denn heute für die Obdachlosen?
Heute Abend gibt es Rotkraut, Kartoffelpüree und Hackbraten, beziehungsweise einen vegetarischen Hackbraten oder einen vegetarischen Braten.
Das heißt, die Vegetarier werden auch mit einbezogen. Das ist ja super.
Kleine Portion Vegetarier für die, die es nicht essen können.
Für 80 Personen hat das bestimmt ganz schön lange gedauert. Wie lange kocht ihr denn heute schon?
Ja, wir haben uns heute um 16 Uhr getroffen und alle anderen sind so gekommen, wie sie Feierabend hatten. Und seit 16 Uhr sind wir hier in der Küche zugange.
Probiert ihr das Essen dann eigentlich auch selber?
Ja, so einen kleinen Vorversuch machen wir schon. Wenn jetzt alles fertig ist und wurde weggefahren, dann nutzen wir auch noch die Zeit, für uns nachher etwas gemütlich zusammenzusetzen und auch selber noch etwas davon zu essen.
Und das macht ihr sonst dann auch so? Also ihr esst dann immer das Essen selbst noch gemeinsam in einer schönen Runde?
Genau, das ist eigentlich das Ziel, dass wir im Prinzip gemeinsam kochen und dann auch das, was wir gekocht haben, gemeinsam essen und noch schön gemütlich zusammen halt sitzen. Dann wird noch schnell aufgeräumt und dann ist der Abend auch schön abgerundet.
Das Aufräumen ist dann mit Sicherheit eins von den längsten Dingen, oder? Das muss man dann ja zeitlich auch mit einkalkulieren. Wie ist das?
Na, hoffentlich, aber ich bin höchstwahrscheinlich dann schon weg, weil ich nachher noch einen Termin habe. Aber es gibt ja Menschen, die später gekommen sind, die werden sich wahrscheinlich da hier und da revanchieren müssen.
Wir sind jetzt im beladenen Auto auf dem Weg nach Saarbrücken, um dort das Essen auszuteilen und mit ein paar Menschen vor Ort zu sprechen und melden uns, wenn wir dort sind.
Als wir dort waren, ging alles sehr schnell. Es wurde das Essen zubereitet, die Leute kamen rein. Trotzdem hatten wir die Möglichkeit, uns den Ablauf etwas erfragen zu können. So, die Leute kommen jetzt hier nacheinander reingelaufen, holen sich hier das Essen. Wie läuft das denn hier so ab? Können Sie uns kurz was dazu erzählen?
Ja, zuerst melden sich die Leute bei uns hier an. Ich notiere den Vornamen, den Nachnamen und nur den Ort, wo sie herkommen, damit wir ein bisschen Überblick haben, wer hier immer kommt, dass wir auch die Möglichkeit haben, mal nachzufragen, wenn jemand länger nicht kommt. Und wir stellen unseren Gästen, die häufiger kommen, auch eine Gästekarte aus, sodass sie den Namen nicht immer noch mal vorsagen müssen.
Guten Abend.
Hallo.
Also die Leute essen jetzt hier. Julia, willst du noch kurz erzählen, wie das hier abläuft?
Genau, also wir haben jetzt gerade hier gehört, wenn man gegessen hat, kann man sich noch ein Lunchpaket dazu holen. Also was ist denn in den Lunchpaketen hier so drin?
In unseren Lunchpaketen ist ein Käsebrötchen, ein Wurstbrötchen und ein Nachtisch. Ist für morgen früh für die Leute.
Genau, also wir sehen jetzt, hier stehen auch noch ein paar andere Produkte rum, zum Beispiel hier so Gutzchen. Ist es denn auch für die Gäste zugänglich?
Ja, bekommen, also wenn sie gehen oder wenn sie kommen, dürfen sie sich ein paar Bonbons mitnehmen. Und bei Bedarf auch ein, zwei Päckchen Tempos. Und freitags ist bei uns auch Hygieneausgabe. Also freitags gibt es auch Duschgel, Shampoo etc., aber immer nur am Freitag. Und wir haben auch ein kleines Sortiment an Kleidungsstücken, Mützen oder sowas, die wir auch ausgeben.
Genau, wir haben jetzt ja gerade im Vorhinein mit Ihnen schon kurz gesprochen und uns überlegt, dass die so viel Spannendes zu erzählen hatten, dass wir das eben auch gerne mit in unserem Podcast einbauen würden. Wollen Sie sich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Michael Heidrich. Ich wohne in Riegelsberg. Ich bin jetzt im dritten Jahr im Ruhestand. Und mit Beginn meines Ruhestands engagiere ich mich unter anderem hier bei Ingos Kleiner Kältehilfe. Ja, und diese Geschichten, die man hier erlebt, die sind manchmal einfach ganz spannend und auch manchmal auch anrührend.
Wollen Sie vielleicht mal von einer dieser Geschichten erzählen?
Ja, die Geschichten haben immer was damit zu tun, dass ich bemüht bin, den Menschen, den Gästen hier, möglichst auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Und es gibt einen Gast hier, der heißt auch Michael, der lebt im Rollstuhl und ist auch obdachlos. Der ist hier vor einiger Zeit an der Tür mit seinem Rollstuhl vorgefahren und dann waren die Stufen im Eingangsbereich einfach ein Hindernis. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie wir ihm helfen können. Er hat sehr genau gesagt, was wir tun können, damit er hier reinkommt. Genau das haben wir gemacht. Und dann war der ruckzuck einer der vielen Gäste hier und hat sich gefreut, dass er mit am Tisch sitzen konnte und sein Essen einnehmen. Das hat dazu geführt, er kommt öfter. Wir begegnen uns in der Stadt. Man winkt, man hat einen Moment Zeit. Und wenn das neue Gutzchenhaus kommt, das kaufe ich selbstverständlich bei ihm. Denn da ist er, hat er das ja charmante Art, einfach seine Kunden da zu finden. Und ja, das ist für mich so ein Bild. Es lohnt sich einfach, die Menschen hier als Mensch zu sehen, auf Augenhöhe zu reden und dann kann Beziehung entstehen. Und das hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun.
Das heißt, da entstehen dann auch wirklich Freundschaften eigentlich fast schon mit den Menschen.
Also wenn ich den Michael in der Stadt sehe, wir haben immer einen Moment Zeit für uns. Das ist wichtig. Ja, andere Menschen begegne ich nur hier. Aber ich versuche auch immer durch das Gespräch auf Augenhöhe einen Raum zu öffnen, dass der Gast etwas von sich erzählen kann. Und das ist ja manchmal ganz hilfreich, zu hören, hier fehlt was. Und dann kann man einfach mal gucken, wo kriege man denn jetzt die notwendige Hilfe her. Und erstaunlicherweise, es gelingt oft.
Ja. Welches Gefühl kommt denn da bei Ihnen auf, wenn Sie machen das ja öfter, wenn so viele Leute herkommen, mit denen Sie sich ja auch teilweise so gut verstehen?
Ach, das ist einfach ein gutes Gefühl von Zufriedenheit. Mittwochsabends gehe ich nach Hause und weiß, heute habe ich die Welt in Saarbrücken ein klein bisschen besser gemacht.
Gibt es vielleicht irgendetwas, wo Sie sagen würden, da können sich vielleicht unsere HörerInnen auch ein Stück weit dann ein Beispiel an Ihnen und auch an all den Mitmenschen, die hier mithelfen, nehmen?
Also ich bin jetzt ungern Vorbild für andere. Aber ich glaube, diese Begegnung auf Augenhöhe, das können außer mir auch viele andere. Wenn ich mir so eine Situation vorstelle, mir begegnet ein prekär lebender Mensch in der Stadt. Der hält mir ein Gefäß hin, bittet um eine Münze. Ich kann mit dem langen Arm eine Münze geben. Ich kann aber auch versuchen, für einen Moment Augenkontakt zu kriegen. Und ich glaube, dieses Gefühl, ich habe den Menschen gesehen, ich habe ihn angesehen, das gibt ja auch dem Armen Ansehen. Und das ist etwas, das kostet nichts und hilft kolossal.
Die Welt ein bisschen besser machen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort und auch eine sehr gute Beschreibung für das, was hier passiert. Definitiv. Ich würde Sie jetzt vielleicht auch gerne mal noch fragen. Sie haben am Anfang noch uns beiden kurz was erzählt. Wenn Sie dann in den Austausch kommen, dann wird zum Beispiel auch erzählt, wo die Menschen übernachten und welche Gründe das hatte. Wollen Sie da vielleicht auch noch kurz drauf eingehen?
Ja, ich habe vor dem vergangenen Jahr im Sommer wahrgenommen, es schläft ein Obdachloser am Ludwigskreisel, wo man nun wirklich keinen Ort findet, wo man Ruhe hat. Aber der hat in der Nähe eines Stromverteilers eine Nische gefunden, wo er geschützt schlafen konnte. Und er sagt, das ist für mich ein Ort, da bin ich ziemlich sicher, dass hier niemand herkommt und mich im Schlaf stört, in irgendeiner Form belästigt oder mir sogar Gewalt antut. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist natürlich ganz wichtig, wenn ich nachts draußen wirklich zur Ruhe kommen will.
Was kann ich mir denn unter Obdachlosigkeit vorstellen? Also Obdachlosigkeit klingt für viele, viele Menschen, denke ich jetzt mal, ziemlich hart und ziemlich schlimm. Welche Erfahrungen haben Sie so damit?
Ich bin Gott sei Dank nie obdachlos gewesen. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde das keine Nacht aushalten. Ich würde, glaube ich, schreiend weglaufen. Dieses Gefühl zu haben, ich habe keinen Platz, kein Dach, wo ich mich nachts drunter schaffen kann. Ich finde, das ist das ist einfach eine ganz extreme Belastung. Und zu wissen, ich muss jeden Tag so leben, ich glaube, wenn man das nicht selber erlebt hat, ist es fast nicht vorstellbar. Aber man kann etwas von diesem von dieser Erfahrung für sich erschließen, wenn es gelingt, mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen. Zuhören, erzählen lassen und vor allen Dingen nicht sagen, mach doch mal dies, tu mal das. Ich glaube, wer obdachlos ist, der meistert auf eine wahnsinnige Art im Augenblick sein Leben. Und gute Ratschläge braucht er nicht. Wenn, dann alle möglichen Formen von Hilfe.
Ich glaube auch, dass die Gesellschaft vielleicht obdachlose Menschen auch total unterschätzt und total viele Vorurteile eigentlich mit sich bringt. Obwohl, wie Sie gerade gesagt haben, da eine unfassbar große Stärke hinten dran steckt. Und eigentlich müsste da mehr vielleicht auch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das ist ja auch das, was wir versuchen, dass mehr sensibilisiert wird. Wie sehen Sie das? Wird da genug getan?
Ich glaube, die gängigen Hilfsmöglichkeiten, die es gibt, wie zum Beispiel der Kältebus, wie zum Beispiel eine Notschlafstelle, wie zum Beispiel Angebote der Stadt, um kurzfristig Menschen unterzubringen. Das ist gut und wichtig, aber es hilft nur für den Augenblick. Es hilft dem Einzelnen über die bevorstehende Nacht. Es gibt ein Projekt, das führt die Diakonie hier in Saarbrücken durch. Das heißt Housing First. Die Idee ist, die Menschen sollen in eine Wohnung kommen, sollen in dieser Wohnung Fuß fassen können, sich einrichten können, ihr Leben in die Hand nehmen können. Und von dieser neuen Basis aus fangen dann Sozialarbeitende mit diesen Obdachlosen an, die Probleme zu lösen, damit Leben auch tatsächlich wieder in der Gesellschaft gelingt. Aber diese Wohnung zu finden, einen Vermieter zu finden, der sagt, ja, da lasse ich mich drauf ein. Auch die Wohnung ist ja kein Garant dafür, dass das Projekt tatsächlich gelingt. Es kann auch scheitern. Und das muss man immer wieder auch zulassen. Aber ich bin von dieser Idee, Menschen in eine Wohnung zu bringen und dann mit ihnen die Probleme lösen, die zur Obdachlosigkeit geführt hat, persönlich sehr begeistert.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich denke, du stimmst mir da mit Sicherheit zu.
Ja, also vielen Dank, dass Sie uns auch so persönliche Informationen preisgeben über dieses ganze Projekt. Es geht uns auch wirklich sehr nah und wir danken Ihnen da auf jeden Fall für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Nun folgt ein Interview mit Ingo, der diese Kältehilfe gegründet hat und auch weiterhin mit voller Leidenschaft dabei ist. Ingo war selbst eine Zeit lang obdachlos und konnte uns somit einen weiten Einblick geben und viele Fragen zum Thema Obdachlosigkeit beantworten.
Also wir stehen jetzt hier mit dem Ingo. Die Kältehilfe wird ja nach dir benannt. Und meine erste Frage war, wir haben gehört, du warst ja selbst eine Zeit lang obdachlos. Möchtest du vielleicht kurz unseren Hörern so ein bisschen was darüber erzählen, wie das war und über die Zeit an sich?
Es war auf jeden Fall eine neue Erfahrung, absolut nicht darauf vorbereitet. Innerhalb von, sagen wir mal, im Kopf mit dem Wissen, ich komme in Deutschland an, obdachlos. Mhm. Und damit musste ich klarkommen.
Ja, das heißt, wie bist du zur Obdachlosigkeit gekommen? Kannst du es vielleicht kurz erklären?
Ja, die Diffamierungen. Ich kam vom Ausland und wusste, wenn ich in Deutschland ankomme, bin ich obdachlos, arbeitslos, hab gar nichts mehr.
Viele Menschen fühlen sich ja im Moment genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben. Hat Sie denn das bewegt, so etwas hier zu gründen? Oder was hat Sie dazu bewegt, so etwas zu gründen?
Bewegt gar nicht mal. Mein Leben war ja immer Logistik gewesen. Und wenn ich ein Problem sehe, dann versuche ich, dieses Problem zu lösen. Das Obdachlosigkeit war ja nicht mein erstes Problem hier in Saarbrücken. Mein erstes Problem, was ich hier beseitigt habe, war der Waterpoint. Ich habe im Sommer für Leute, die also nicht genug trinken, Noteinsätze unnütz da waren, habe ich versucht zu helfen, indem ich Trinkwasser verteilt habe.
Wie sehen Sie das denn? Oder du, glaubst du, dass die Gesellschaft sehr viele Vorurteile gegenüber Obdachlosen hat? Also wir haben eben schon so ein bisschen miteinander gesprochen. Ich habe so ein bisschen was von den Menschen erzählt, die ich kenne. Hast du das auch selbst erlebt?
Hat man erlebt, aber für mich war immer der Vorteil, ich bin ja immer so genau dieses Bindeglied zwischen Obdachlosigkeit und normalem Leben gewesen. Ich habe beide Seiten innerhalb von ganz kurzer Zeit erlebt. Ne? Und ich musste mit bei beiden Sachen im Prinzip unvorgenommen, musste ich was bewegen, um wieder normal zu werden.
Was würdet ihr euch denn von der Stadt Saarbrücken, was Obdachlosigkeit oder Obdachlose angeht, wünschen?
Mehr Kommunikation. Wenn man zum Beispiel ein Problem sieht, dass die Behörden nicht nur dieses Problem anhören, sondern auch versuchen, dieses mitzulösen. Weil uns wird immer gesagt, wir können nicht mehr tun. Es muss nicht unbedingt Geld kosten. Es kommt einfach darauf an, wie man miteinander umgeht und wie man das versucht, zusammen dieses Problem zu lösen. Und zwar ohne groß Geld zu bewegen zu müssen.
Wie ist es jetzt in der Zeit, in der du obdachlos warst? Also es gibt ja richtig viele Menschen, die einfach sagen, es reicht, wenn man dann einen Euro gibt. Andere sagen irgendwie, Spenden ist gar nicht so sinnvoll, sondern es ist irgendwie besser, wenn man Essen direkt gibt oder Kleidung. Würdest du sagen, das eine ist besser als das andere?
Also ich gebe grundsätzlich Essen.
Also gerade in Richtung Essen, was kocht ihr denn meistens so hier?
Gesunde Hausmannskost.
In der Zeit, in der Sie selbst obdachlos waren, gab es da irgendwas, was Sie sich von Menschen, die zum Beispiel einmal vorbeigelaufen sind oder so, was hätten Sie sich da mehr gewünscht von den Leuten?
Sagen wir mal, ich musste erst mal mit mir selber klarkommen. Wünsche hatte ich dabei gar nicht mal gehabt. Für mich war nur extrem gewesen, das erste Mal, was ich direkt vor Augen hatte, ich war über Weihnachten obdachlos. Und das, ich bin rumgelaufen, habe das durch den Fenster gesehen und war draußen in der Kälte. Und konnte nirgends irgendwo hingehen. Mein Weihnachtsessen war 1 Euro gewesen. Das war ein Kartoffelpüree von KFC gewesen.
Das macht dann auch was mit einem, oder?
Ja. Ne? Die Bedienung hat mir dann noch kostenlos Soße dazu gegeben, damit es nach was geschmeckt hat.
Wir haben jetzt ja hier mit vielen Menschen auch schon gesprochen. Geht ihr denn in den Austausch mit den Menschen?
Ja, wir gehen auf die Probleme ein. Das heißt, für uns ist erstmal das A und O ist das warme Essen. Und dann das Gespräch zu suchen, dass wir mit den Leuten, dass sie merken, sie sind hier willkommen. Das ist eine etwas größere Familie im Prinzip. Das ist für uns wichtig, dass dieses Gefühl hochkommt, dass sie gerne hierher kommen.
Das ist auch ganz wichtig.
Ja, es ist doch da mit Sicherheit auch so, dass die Menschen das hier alle sehr, sehr dankbar annehmen und ihre Dankbarkeit auch zeigen. Oder wie nehmt ihr das wahr?
Das nehmen wir so wahr. Das wird auch jeden Tag uns gezeigt. Wir sagen ja immer, ein dankbares Lächeln ist uns mehr wert, als wir einem vorbeigehen sagen, es hat gut geschmeckt.
Das ist schön.
Ja. Jetzt seid ihr ja hier emotional, sag ich mal, ganz, ganz stark. Aber was macht das denn mit einem, diese ganzen, oft auch hilflosen Menschen zu sehen?
Problem ist, wenn man sieht, man kann nicht helfen. Weil zum Teil wollen die Leute sagen zwar, sie wollen geholfen werden, aber irgendwie ist doch die Barriere da, dass da wir über diese Barriere nicht wegkommen. Dass wir nicht tiefer kommen, um wirklich helfen zu können. Das ist manchmal deprimierend dann. Ne?
Als ich das erste Mal hier war, hat Ihre Kollegin mir erzählt, dass ganz viele Menschen auch im Winter, auch wenn drinnen Platz ist und die Möglichkeit drin zu sitzen, sich trotzdem gerne raussetzen. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist?
Hat zum Teil gesundheitliche Aspekte, weil Wärme ist eine gute Sache. Nur, sie kann Schaden anrichten, wenn sie zu kurz ist. Weil der Körper hat ja nebenbei so. Er wird ja dadurch geschwächt. Wenn die Leute aber jetzt dauerhaft draußen sind, die warme Mahlzeit, die tun sie ja bei so einem anderen Fall allerdings auch essen. Aber sie sind dann draußen, das heißt, sie sind akklimatisiert. Ich meine, ich habe es bei mir gesehen, die ersten Jahre, wenn es Frost war, war ich jede Nacht unterwegs in der Stadt und habe die Leute versorgt. Ich war 24 Stunden draußen. Und dann waren 10 Minuten aufwärmen. Es hat ein Kribbeln auf der Haut. Aber der Körper hat nichts davon gehabt, weil man dann gleich wieder draußen war. Und dadurch ist man gesund geblieben im Prinzip, in Anführungsstrichen.
Ja.
Na? Ja. Denn da hat die Grippe keine Chance.
Ja.
Ja. Ja. Macht Sinn. Sie haben das ja hier gegründet. Ja. Denken Sie denn, es gibt genug solcher Aktionen wie Ingos Kältehilfe oder sollte es auf jeden Fall mehr geben?
Sagen wir mal so, was wir uns eigentlich mehr wünschen, sind mehr ehrenamtliche Helfer. Die Leute sagen immer, prima, das, was ihr macht und so weiter. Aber dass das zeitintensiv ist, dass diese Sachen viel Rücksichtnahme, erstmal Familie, Beruf und so weiter erwartet. Dass da auch durch die das ist eine anstrengende Tätigkeit. Die Helfer zum Teil irgendwann mal ermattet sind. Dann kommt der Nachschub nicht, den wir brauchen. Und das ist eigentlich das größte Problem.
Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hörer bin, ich höre das gerade und das ist jetzt ja irgendwie vielleicht auch so ein kleiner Appell, sich zu engagieren. Was kann ich denn in erster Linie machen, wenn ich jetzt aktiv werden möchte?
Wir melden uns ja auf den sozialen Medien regelmäßig. Stengelstraße 30, kennt jeder hier in Saarbrücken, die einfach vorbeikommen, sagen, ich möchte gerne mal hier einen Schnupperabend machen. Ob es sofort möglich ist, wissen wir nicht. Kommt drauf an, wie viele Helfer in dem Moment da sind. Aber wir sind immer ansprechbar. Ansonsten, wie gesagt, wir sind nicht die Einzigen. Es gibt auch welche Vereine, die tagsüber arbeiten. Wir machen es ja nur abends. Auch die brauchen ihre Helfer, weil das Problem haben im Prinzip alle Vereine, dass die ehrenamtlichen Helfer wegfallen.
Was würden Sie denn unseren Hörern gerne noch mitgeben wollen auf den Weg?
Weiter nicht wegschauen, sondern sich für interessieren.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir hoffen, dass wir bald hier vielleicht auch mal noch unterstützen können.
Ja, danke, gerne.
Dankeschön. Im nächsten Interview teilt eine Organisatorin und Mitarbeiterin der Kältehilfe ihre Erfahrungen mit uns. Also hallo, wollen Sie sich kurz vorstellen?
Ich heiße Susanne Heidrich, wohne in Riegelsberg und helfe jeden Mittwoch bei Ingos kleiner Kältehilfe. Schließe dann auf und fange mit den Vorbereitungen an, koche Kaffee, Tee für unsere Gäste und mit den anderen Helfern zusammen werden dann die Lunchpakete gemacht, die Tische vorbereitet. Ab 8 Uhr kommen dann die Gäste. Und dann teilen wir das Essen aus. Vorher haben wir die Aufgaben verteilt. Dann sprechen wir uns ab, wer welche Aufgabe übernimmt. Ja, und dann geht's los mit den Gästen. Wir fragen dann, was sie trinken möchten und was sie zum Nachtisch haben möchten. Parallel dazu wird in der Küche schon gespült.
Das läuft jetzt gerade, während wir das Interview machen, auch schon so ein bisschen hier im Hintergrund, kriegen wir mit. Ich hätte mal noch eine zweite Frage. Können Sie uns so ein bisschen schildern, wie diese Organisation hier eigentlich entstanden ist? Also Ingo hat schon erzählt, dass er es gegründet hat sozusagen. Genau, vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, das hat vor 8 Jahren angefangen. Und zwar war das dann erst nur draußen, mal vor der Europagalerie. Und da ging es hauptsächlich darum, abends was Warmes, Tee, Suppe anzubieten. Das fand alles im Freien statt dann. Mhm. Ne? Und weil man einfach gemerkt hat, dass das Bedürfnis da war, den Menschen dann im Kalten was Warmes zu geben. Ne? Und so hat es eigentlich angefangen. Ne?
Mhm. Wie sind Sie persönlich denn dazu gekommen, so etwas zu machen?
Ja, ich mache schon mein Leben lang ehrenamtliche Arbeit und habe das eigentlich immer so meiner Lebenssituation entsprechend gemacht. Als meine Kinder klein waren, war es mit Kindern, dann später mit Erwachsenen, dann mit Senioren. Und jetzt habe ich viel mehr Zeit, ja, und habe was Neues gesucht und habe gelesen, dass Ingos kleine Kältehilfe Mitarbeiter suchte. Vor 2,5 Jahren war das ungefähr. Und dann haben wir uns entschlossen, mein Mann wollte auch mitmachen, und da haben wir uns entschlossen, hier mitzumachen und kochen auch für die Kältehilfe. Das machen wir dann zu zweit zu Hause. Und und dann sind wir von 6 bis 10 hier bei der Kältehilfe.
Ja, was würden Sie denn sagen, warum ist es so wichtig, anderen Menschen zu helfen? Und ja, wie kann man vielleicht auch andere Menschen noch mobilisieren, zum Beispiel unsere Zuhörer?
Ja, ich denke, es ist immer ganz wichtig, sich vorzustellen, wie die anderen Menschen leben oder was ihnen dann auch fehlt, ne, wenn sie auf der Straße leben. Ist es ganz wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie hingehen können und dass sie dann auch ein Essen bekommen und auch mal ein Gespräch bekommen, Ansprache oder für Fragen jemand da ist. Und ja, Leute motivieren, denke ich, kann man eigentlich so im persönlichen Umfeld, dass man immer wieder davon erzählt, was man macht und dass einem das ja selbst auch viel Freude bringt. Man ist einfach zufrieden, wenn man nach Hause geht. Man ist dann müde, aber trotzdem, ja, es hat sich dann gelohnt. Ja. Ne? Man hat was Sinnvolles gemacht. Ne?
Hier kommen ja extrem viele Menschen rein, auf einen Schlag, sage ich jetzt mal. Das haben wir auch eben so ein bisschen beobachtet. Sind es denn oft dieselben oder eher unterschiedliche?
Also die meisten Gäste kommen regelmäßig. Und es kommen aber immer mal wieder Leute sporadisch nur vorbei oder auch mal Fremde. Aber es ist schon ein großer Anteil Stammgäste, die kommen.
Sie machen das jetzt ja auch schon länger. Gibt es ein Ereignis, das Ihnen persönlich so richtig im Kopf geblieben ist? Vielleicht eine Geschichte, die mal jemand erzählt hat oder irgendwas, was passiert ist?
Ja, was so berührend ist, wenn zum Beispiel eine junge Frau kommt, die erzählt, dass sie Gewalt erfahren hat, das berührt einen dann schon, wenn man dann auch mal in dem Fall dann zum Beispiel die Polizei ruft. Und, aber in der Zeit, wo die Frau dann hier ist, ihr mal einen Moment Ruhe geben kann und sie mit ganz einfachen Dingen versorgen kann, wie auch ein warmes Getränk und sich die Zeit nehmen kann, mal kurz mit ihr abseits der anderen dann zu unterhalten.
Das ist extrem schön. Das haben wir auch jetzt ein bisschen mitbekommen, dass das hier auch sehr persönlich ist teilweise. Ist das denn auch auf politischer Ebene so? Also fühlen Sie sich von der Politik so wahrgenommen?
Teils, teils. Also es könnte mehr sein. Vor allen Dingen, dass politischer Seite mehr getan wird für die Leute, dass mehr für Unterkünfte gesorgt wird. Und das fände ich schon ganz wichtig. Ne?
Ja, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern vielleicht mitteilen möchten? Irgendwas, was Sie noch erzählen möchten oder einen Appell, den Sie noch haben?
Ja, ich denke, Mitarbeiter werden bei uns immer gesucht und das können junge Leute genauso wie ältere Leute machen. Und wir haben auch hier bei den Helfern, das sind teilweise Schüler schon gewesen, Studenten, aber auch jetzt Rentner. Und das ist also an kein Alter gebunden. Und die Arbeit ist ja sehr vielseitig. Und wenn wir abends die Arbeiten einteilen, dann achten wir auch darauf, dass wir die Arbeiten immer mal verändern, dass heute einer am Empfang sitzt, nächste Mal vielleicht in der Küche ist oder umgekehrt und die Theke wird wechselnd besetzt. Also ist eigentlich dann auch sehr interessant. Ne?
Ja, das könnte man sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben und uns so offene Antwort gestanden haben.
Das war unsere Folge zum Thema Obdachlosigkeit und Armut. Wir hoffen, jedem von euch eine andere Perspektive und einen wahren Einblick in diese Thematik gegeben zu haben. Das Ziel dieser Episode war der Abbau von Vorurteilen gegenüber bekehr lebenden Menschen. Begegnet einander mit Respekt und auf Augenhöhe, egal wie oder wo ein Mensch lebt, egal wie groß eine verinnerlichte Meinung auch sein mag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.